Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute als Thema etwas, was unter die Rubrik akademische Abschlussarbeiten fällt, nämlich eine Dissertation von Friedrich Penckner über Wittgenstein, aber nicht über eine der thematischen Gewöhnlichkeiten von Wittgenstein, wie man das so sagen könnte, sondern etwas, was nicht allzu häufig diskutiert wird beim Wittgenstein, nämlich Wittgenstein und Witz. Wittgenstein gilt eher als ein sehr ernster Zeitgenosse. Wie kommst du vom Ernst zum Witz?
Auf sehr verschiedenen Weisen. Und zwar einerseits ist schlicht und ergreifend durch die Leseerfahrung der Spätphilosophie, die zum Teil zu viele Anhaltspunkte oder Momente enthält, in denen man schlicht und ergreifend stutzig wird und mit reinem Ernst sozusagen gewisse Stellen nicht wegzudiskutieren sind oder rein theoretisch. Und ein Moment für diese Art der Betrachtungsweise war die quasi ein Schlüsselerlebnis in der Biografie von Ray Monk, The Duty of Genius, waren Fotos drin und Postkarten von Wittgenstein. Und diese Fotos und Postkarten waren mit einem sehr schönen Wort verschandelt. Wie junge Leute oder irgendwelche gerade übertreten Leute Postkarten aus dem Ausland noch verschandeln, etwas dazuzeichnen und irgendwelche sinnlosen Dinge drunter schreiben. Und das war ein zündender Punkt, an dem ich mir gedacht habe, ne, wenn er schon so etwas macht, dann kann es nicht so weit hergeholt sein, auch in der Philosophie selber oder in den Bemerkungen einmal nach solchen Momenten zu suchen oder diese seine Philosophie einmal auch unter so einem Gesichtspunkt einfach zu lesen. Ohne.
Das heißt, die haben hineingekritzelt, haben Unfug gemacht mit den Postkarten, haben einen blöden Ulk hineingeschrieben oder wie war das?
Ja, also zum Beispiel eben der Wittgenstein schickt einem Freund eine Postkarte mit einem Bild, das ungefähr aussieht wie der Theodor Adorno in seinen besten Jahren, noch mit einem etwas überernsten Blick, und drunter schreibt der Wittgenstein: This is my latest photo, the previous one expressed fatherly kindness only, this one expresses triumph. Und solche Dinge, oder in irgendeine Ansichtskarte schreibt er, macht er Pfeile und schreibt hin, wo sein Zimmer ist und sein Hotel und alles, und wo er das hinzeichnet, ist aber eine Art Bestsäule oder Dreifaltigkeitssäule und lauter solche Dinge. Und man wird einmal stutzig und fragt sich, wie macht er das nur da? Oder ist das so ein Privatulk und Privatscherze? Oder treibt er das Ganze irgendwie systematischer? Oder kommt das auch in der Philosophie vor?
Jetzt wird es ja kein Zufall sein, dass, wenn man jetzt hier von Wittgenstein-Anekdoten spricht, ein anderer Typus von Anekdoten gebräuchlicher ist und viel verbreiteter, nämlich diese Anekdote, wie Wittgenstein geht mit ernsterer Miene im Vorzimmer von Russell auf und ab, und Russell fragt ihn, woran denkst du, an Tod oder Logik, und er sagt dann beides. Also diese Art von Todesnähe, die man immer wieder hört als ein Motiv von Wittgenstein, die nicht nur als Motiv zu hören ist, sondern die ja auch darin zum Ausdruck kommt, dass er zum Beispiel sehr früh Verfügungen trifft, was passieren soll mit seinen Manuskripten, sollte er im Krieg fallen oder auf andere Art und Weise umkommen. Also diese Anekdoten haben sich in der öffentlichen Wahrnehmung etwas mehr ausgebreitet, und es ist kein Zufall vermutlich, dass die effektiver waren.
Ja, das ist eine gängige Form der Interpretation von Wittgenstein, also eben diese autobiografische Schiene, die eben mit dem auf den Ersten Weltkrieg Bezug nimmt, den Traktatus als Dokument des Ersten Weltkriegs liest, die Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg Und auch später ist er in die Spätphilosophie, ist zwar weniger von der Todesproblematik, aber in der Spätphilosophie ist es eben die Schmerzensproblematik. Da ist Wittgenstein immer als der unter Schmerzen Leidende, der sich fragt, wo seine Schmerzen herkommen und wie er das erklären kann. Und die Therapie, Zahnschmerzen oder die Philosophie als Therapie, eben wie von Krankheiten und dieser moribunde oder etwas morbide Teil von Wittgenstein ist insofern klar, weil dieser Bereich vom Raum her sehr viel mehr einnimmt in der Philosophie. Also in den Tagebüchern, die auch in späteren Zeiten sehr ernst sind, todernst in Bezug auf die Religion. Und auch in der Philosophie ist insofern nicht unverständlich, dass diese Thematik oder diese Anekdoten mehr Raum eingenommen haben, weil es allgemein im ganzen Oeuvre viel, viel mehr Raum einnimmt und der Witz vergleichsweise sehr wenig.
Du hast dich ja jetzt auf ein etwas riskantes Parkett bewegt, nämlich den Einstieg zu Wittgenstein in der Biografie. Glücklicherweise könnte man sagen, hat er sich für Witze interessiert und nicht für Rosen oder für Spielzeugeisenbahnen, weil man könnte es, das mal ein bisschen polemisch sagen, nicht auszudenken, wenn er sich für Spielzeugeisenbahnen interessiert hätte, dann müsste er darüber eine Dissertation schreiben und das wäre vielleicht philosophisch nicht so attraktiv. Da hast du wahrscheinlich was dagegen zu sagen, gegen diese Idee.
Ja, sozusagen, man muss sowieso ohnehin immer trennen, denn Einstieg oder die Motivation und tatsächliche Ausarbeitung. Und in diesem Fall war das wirklich nur der Einstieg und das Schöne war eben dann beim Wittgenstein, dass sich je mehr man nachforscht und je mehr man sich in den Nachlass vertieft und alle möglichen Dokumente zu Rate zieht, die Manuskriptbände, spätere Typoskriptbände, das Big Typescript, dann vor allem ganz wichtig eben die Vorstufen der philosophischen Untersuchungen, dass immer klarer und immer deutlicher geworden ist, dass eben der Witz eine sehr, sehr wichtige systematische Funktion innerhalb der Philosophie einnimmt bei Wittgenstein. Und zwar eben auf mindestens zwei großen Strängen oder auf zwei Arten und Weisen, die ich eben dann in der Dissertation behandelt habe, aber wo es in feineren Varianten sicher noch mehr gibt. Die Arbeit könnte man, es sind biografische Einsprengsel drin und ich bin auch von der Biografie ausgegangen, aber prinzipiell könnte man diese Arbeit auch völlig ohne Biografie schreiben. Man könnte mehr oder weniger die konkrete Biografie-Schreibung von Wittgenstein weglassen, den Mensch Wittgenstein.
Etwas, was mir sehr gut gefallen hat an der Arbeit, ist, dass ein neuer Blick auf bestimmte Referenztexte und Vorgeschichte und Lieblingslektüre von Wittgenstein deutlich wird. Das ist vergleichbar diesem Thema von Ernst und Tod auf der einen Seite und Witz auf der anderen Seite. Man wusste, dass er Gottfried Keller gerne mag. Man wusste, dass er auch was für Nestroy zu tun hat. Und weniger ausgearbeitet ist aber die spezifische Witzaffinität, die beim Gottfried Keller vorliegt und die beim Nestroy vorliegt und die du da ein wenig ausgelotet hast. Wenn du vielleicht ein bisschen was erzählen kannst über das, was der Gottfried Keller an dieser Stelle macht und wie das mit Wittgenstein korreliert.
Mhm. Ja, der Grund dafür ist eben, sagen Spengler und Weininger sind die großen Todeskandidaten, die ständig eben zitiert worden sind in Bezug auf Wittgenstein und von daher auch das ernste Bild aufgebaut worden ist. Und Gottfried Keller ist ein extrem wichtiger Bezugspunkt, der lustigerweise aber eben oder ironischerweise am allerwenigsten von allen Bezugspunkten Wittgensteins irgendwie behandelt worden ist in der bisherigen Sekundärliteratur. Und Keller hat eben eine sehr spezifische Art, mit Witz zu arbeiten, nämlich die trifft sich mit Wittgenstein in einer Gedankenbewegung oder in einer Bewegung, wie man sagen könnte, die großen ideal oder falsch überhöhten Systeme oder, soll man sagen, Situationen durch gezielte, nach vorherigem Aufbau, durch gezielte, kurze, völlig triviale Einwürfe, offensichtliche Einwürfe, das ist sozusagen das wichtigste Moment, dass durch einen eigentlich völlig offensichtlichen Einwand sozusagen das Ganze auf Trivialitäten und Gewöhnlichkeiten heruntergebrochen wird, mehr oder weniger, und die Leute verwundert dastehen und gar nicht glauben können, was da jetzt gesagt worden ist oder dass.
Da ist, wenn ich das so höre, für mich eine Frage, soll man das beschreiben, kann man das beschreiben als die Luft rauslassen oder einen Ballon anstechen oder ist das nicht selbst als Beschreibung schon ein bisschen zu gewaltsam?
Ja, Wittgenstein spricht eben selber vom Luftgebäude und Luftschlösser zerstören. Das ist, warum die Philosophie eben, woher nimmt sie die Rechtfertigung oder in seiner Ausprägung vor allem alles Große, Wichtige und Erhabene zu zerstören. Und dann sagt ihm, naja, in Wirklichkeit zerstört sie nur Luftgebäude und Luftschlösser und es bleibt nicht Schutt und Asche, sondern einfach nur nichts, die Fundamente. Und das wäre sozusagen eine Art von Bewegung, die der Keller vollzieht. Meine Beschreibung war jetzt vielleicht ein bisschen gewaltsam, das stimmt schon, weil es wird nichts groß heruntergebrochen oder.
Nein, ich finde eigentlich, dass deine Beschreibung nicht gewaltsam war, sondern dass die gerade auf was hingewiesen hat, was für mich sehr wichtig erscheint, nämlich dass der wirkliche Punkt beim Gottfried Keller nicht darin besteht, dass man aufdeckt. Also nicht dieses des Kaisers Kleider von er ist ja nackt so deutlich macht, obwohl das schwer zu differenzieren ist. Der wichtige Punkt, so wie du es beschrieben hast, ist, ich biete dir eine Betrachtungsweise an, in der alles nach wie vor in Ordnung ist, so wie es in Ordnung ist, nur gibt es einen gewissen Faktor des Protzens oder Faktor der fehlgeleiteten Selbstwichtigkeit gibt es nicht. Aber nicht deswegen, weil ich jemanden blamiere, oder nochmal schärfer gesagt, das Blamieren kann zwar passieren und ist eine Folge, aber es ist immer noch für den oder die Blamierte die andere Option offen, dass sie einfach lächelt dazu und sagt, ja, du hast schon recht. Ja. Ohne dass sie an der Stelle blöd dasteht.
Ja, das stimmt. Also das Motiv der Entspannung ist beim Keller genauso wie beim Wittgenstein da. Und der Witz speist sich eben zum Teil aus der Unspektakularität, die entsteht, sagen, das große, zugespitzte, aufgestachelte wird eben dann so, sagen, eben der Luftballon platzt nicht laut knallen, sondern er macht sozusagen ein Geräusch plop, wie von einem Wind oder
plop, plop. Der Gegenpol wäre Karl Kraus zum Beispiel. Ne?
Karl Kraus ist der
große Stichler.
Der lässt alles explodieren und krachen und sagt, das Barometer steht auf 100 und die Welthirnjauche ist am Explodieren und solche Dinge. Das ist der Wortlaut Karl Kraus. Und der Keller sozusagen zieht sich zurück auf eine schmunzelnde Perspektive. Der Karl Kraus fährt mit Furor und so ein gewaltsam erzwungenem Lachen, wie in den letzten Tagen der Menschheit, will eigentlich kein Mensch lachen bei den ganzen Szenen. Und der Kraus erzwingt sozusagen gewaltsam das Lachen über gewisse Szenen. Und der Keller steht insofern auf einer anderen Position und viel näher beim Wittgenstein, weil er sozusagen den Szenen genau die Spannung nimmt. Dann sagen die, es folgt eine Entspannung und nicht eine Explosion. So wie beim Wittgenstein das große Beispiel vom erlösenden Wort. Ein Asket steht da und stemmt einen schweren Stein und weiß nicht, wie er seine Last loswerden soll. Und Wittgenstein sagt, ne, und er ist erlöst worden, indem ein Mann zu ihm sagt, lass ihn fallen. Plumps. Der Stein fällt und was völlig Offensichtliches passiert und es ist eine Lösung für ein Problem da, das vorher sozusagen in der tragischen Variante nicht gegeben war. Der Nietzsche als dieser Asket oder Philosoph sagt, was ist tragisch? Ein Esel, er kann die Last nicht tragen und er kann aber auch nicht zusammenbrechen. Und beim Nietzsche bleibt sozusagen seine Tragik stehen und der Wittgenstein mit dem Kellermord lässt die Luft heraus.
Ich habe den Stein gestemmt, aber angesichts der Schwierigkeiten, die sich damit ergeben, muss ich auch wissen, wie ich ihn weglegen kann.
Ja, erstens, wie man ihn weglegt und zweitens, das Leben des Asketen ist ja damit nicht vorbei. Die
traveling through this country with a dog and Bundesbahn. I said, I give a, taking along my baby. Suddenly she was gone, total verschwunden. And now I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? Hey, me fix no amoy. I said, I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? I said, if you fix no mind, I mean it. There is just a far plan of the Bundesbahn to blame. To blit, it's in Scheibs, in Lunds, in Ips, in Schruns, in Volker, Brüderstorf, in Atmen, Puchheim, it's in Mistelbach, in Stinkenbrunn, in Zwettl, or in lovely Wieselburg. All I know, she's gone and somewhere in Chernobyl-land. My poor baby is in Hattersdorf, Weidlingau, in Kaisermühlen, Kenzendorf am Stetten. Is in Breitenfurt, in Klagenfurt, in Gurgel or in Fuschel or in Graz. Tell me, where's my baby? Or I'm certainly going nuts. Since we're in Irish, it's in Oberla, it's in Unterla, it's in Erla, or it's in La and the Tire. That's right, fire. It's in Brook and the Moor and the Ips and the Donor. It's in Brook and the Leiter and the Weiter. This is no genus. I sing the Bundesbahn blues for my baby. I ask the Bahnhofvorstand, I ask the cashier, I ask the man who sells the heiße Würstel. I ask the Partysleiter, the man with the beer, I even ask the Putzfrau with the Bürstel. Nobody could tell me where my baby might be, not even Mr. Waldbrunner. Since then I'm traveling through this country, using still the Bundesbahn. From Bludenz to Machek, looking for my baby. From Braunau to St. Veit and the Glan. But my baby is weg, wearing out my shoes. Singing the Bundesbahn blues. Singing the Bundesbahn blues. Bo, 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 bo.
Also da haben wir jetzt in den Vorlieben, die Wittgenstein zugeschrieben werden, Karl Kraus ist ja auch einer von denen, doch einen Unterschied gefunden zwischen Keller und Karl Kraus. Wie sieht es mit Nestroy aus?
Ja, Nestroy ist insofern stärker auf der Seite von Karl Kraus. Also Karl Kraus sieht sich ja selber als mehr oder weniger direkter Nachfolger oder Erbe von Nestroy. Das ist also erstens weniger mit seinen Theaterstücken, aber allgemein mit seiner Art von Satire und Polemik. Und der Karl Kraus sozusagen konstruiert sich auch in gewisser Weise den Nestroy als Vorgänger in seiner Form der Satire hin. Und das Moment, das Karl Kraus oder Nestroy gemeinsam haben, ist sozusagen den Witz als sehr, sehr scharfe Waffe gegen auch politisch einzusetzen und gegen sagen, bürgerliche Ordnungen. Also Karl Kraus ist bekannt in seinem Kampf gegen den Polizeipräsidenten, den Bekeschi und alle möglichen Leute. Also es gibt ja kaum jemanden, mit dem er sich nicht angelegt hat. Und eben Nestroy in seinem Kampf gegen die Zensur, gegen das Metternich-Regime, beziehungsweise überhaupt gegen die träge Bourgeoisie, wenn man so haben will, oder die auch Kapitalismuskritik im Frühkapitalismus. Und der Wittgenstein sagt eben, diese Waffe des Witzes gegen Bürgerlichkeit findet man beim Wittgenstein. Also der sagt, das ist genau der Philosoph oder was den Philosophen ausmacht, nicht Bürger einer Denkgemeinde zu sein. Und wenn man sagt, die Denkgemeinde als, sehr böse gesagt, ein großer Teil der akademischen Philosophie, dann ist der Wittgensteinsche Witz, wenn man sich auch jetzt Interpretationsformen der gängigen akademischen Philosophie anschaut, dann subvertiert der Wittgenstein mit seinem Schreiben genau solche Lesarten und das enthebt ihn auch damals in Cambridge schon, also nicht nur jetzt in der Sekundärliteratur, sondern auch damals in seiner Cambridge Zeit schon in gewisser Weise von dem klassischen Philosophiebetrieb.
Das könnte einen jetzt allerdings auf die Idee bringen, dass der Wittgenstein sowas gemacht hätte, wie der Derrida gerne gemacht hat. Also Derrida ist berühmt und berüchtigt dafür, dass er immer wieder mal den Leuten die Nase zeigt und sich dann auch noch akademisch genügend Renommee verschafft, um argumentieren zu können, dass ich euch die Nase zeige, dass ich euch hinters Licht führe, dass ich euch eigentlich dumm aussehen lasse als klassische Bürger der Philosophie. Das ist gerade die Qualität meines unangepassten eigenen Philosophen-Daseins. So liest sich der Wittgenstein nicht. Und das bringt mich zu der Frage, die ich eigentlich schon stellen wollte vorhin. Nämlich, Wittgenstein ist niemand, der Witze in dem Sinn instrumentalisiert ansetzt, der nicht, um einen Derrida-Witz zu nehmen, mit Differenz redet und sozusagen die Leute ins Leere tasten lässt zwischen Aussprache und Niederschrift. Diese Art von Trick könnte man vielleicht sagen, aber ich würde beim Derrida auch sagen, Witz, der Witz, dieses hinters Licht führen, dieses kleinen Seitenhiebs oder Seitenschritts, diese Art von Witzen kommen zwar vor, aber die sind eigentlich nicht der Grund, warum der Wittgenstein für Witz interessant ist und für Witz optiert. Was sind da die handfesteren oder die Wittgensteinschen Voraussetzungen?
Nein, also so eine Koketterie, um es einmal so auszudrücken, war dem Wittgenstein eigentlich sehr fremd. Also der hat eher wirklich existenziell gelitten unter gewissen akademischen Gepflogenheiten und ist dann eher geflohen, als dass er sozusagen den Schauspieler macht und dann noch große Koketterie betreibt und sozusagen den rationalen Hans Wurst oder Hofnarren, der nein, interessant ist beim Wittgenstein der Witz eben wirklich auf das System der Sprache oder auf das Funktionieren von Sprache und wie Sprachphilosophie betrieben wird. Und das habe ich eben gemeint mit auch, wo er gegen die Denkgemeinde ist. Das ist eher wirklich rein sprachintern und sozusagen theorieintern, wo er gegen etablierte Theorien der Bedeutung, des Meinens, Erklärungen von Mentalismus, von mentalen Vorgängen, die er eigentlich eher, also nicht weg erklärt, aber so beschreibt, dass sie eben so zu beschreiben versucht, dass sie keine Probleme mehr ergeben. Der Hinsicht ist er eben gegen diese Denkgemeinde und nicht wirklich im klassischen bürgerlichen, also der Witz spielt diese Rolle innerhalb der Philosophie und nicht im wirklichen Betrieb, im Akademiebetrieb.
Was hat jetzt der Witz mit Sprachphilosophie zu tun?
Ja, ist Wittgenstein, wie schon gesagt, macht es auf zwei verschiedene Arten. Also eine Strategie, die er verfolgt, ist, dass er einen Leser oder den er quasi philosophisch lehrt durch sein Buch, obwohl es natürlich keine Lehrbücher sind, die er geschrieben hat, eine Problemstellung erläutert, beschreibt und suggestiv darstellt und sehr suggestiv darstellt, so dass man eben der Meinung sein könnte, ja, jetzt haben wir das Problem wirklich verstanden und jetzt sind wir einer Lösung ganz nahe. Und dann lässt er den Leser aber auflaufen, schlägt ihm gewissermaßen mit der flachen Hand auf die Stirn und sagt, halt, so einfach geht das aber nicht. Und in der konkreten Formulierung ist das sehr oft in der Form eines Witzes. Und die andere große Bewegung ist die, dass er grammatische Witze, Sprachwitze, Wortwitze sozusagen nicht auf philosophischen Gehalt hin untersucht, das wäre irgendwie sinnlos, sondern auf ihre Funktion hin, was man von solchen grammatischen Witzen lernen kann, wie Sprache funktioniert oder wie wir uns sozusagen ganz selbstverständlich in Fehlfunktionen der Sprache bewegen, oder sagen, wie wir in der Philosophie also Funktionen der Sprache als Abbildungen der Wirklichkeit wahrnehmen, die so nicht vorhanden sind.
Also ein derridascher Witz, der in dem Fall ein nietzschescher Witz ist, weil es mir jetzt gerade einfällt, wäre, wenn man sagt, gerecht ist gereicht. Nicht? Das wäre ein Zusammenhang, wo man sagen könnte, man nützt in der Sprache eine Nachbarschaft, eine Assonanz aus, um einen philosophischen Punkt zu machen, nämlich den, dass der Diskurs der Gerechtigkeit und der Diskurs der Rache eine unbequem große Nachbarschaft haben. Also das wäre so etwas, wo man sagen könnte, Sprache, Bewusstsein über Beweglichkeit der Sprache und Witz haben auch philosophische Argumentationsfunktion, obwohl das kein Argument ist, sondern ein Stich. Nicht? Das ist eine Intervention, eine einmalige, singuläre Intervention, die aber trotzdem einen Punkt ganz, ganz stark macht. Das ist aber der Modus von Witz, der beim Wittgenstein nicht vorkommt. Du hast vorher gesprochen von mit der flachen Hand auf die Stirn schlagen, was ja was anderes ist als zustechen oder als umschwenken. Wie würde das im Verhältnis zu dem stehen, was der Wittgenstein machen möchte?
Der Wittgenstein hat doch, also sehr stark meiner Meinung nach, wirklich pädagogische Ziele im Hinterkopf. Also es geht ihm wirklich darum, jemandem was beizubringen und im gewissen Sinne könnte man sagen, dass die Witze auch eine sehr große pädagogische Funktion haben und einerseits eben durch das anrennen lassen und er sagte selber, die Ergebnisse der Philosophie sind die Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenzen der Sprache geholt hat. Und so genau dieses Moment vollzieht er sozusagen mit dem Filius in der Philosophie oder mit dem Lernenden, indem er ihn ganz bewusst an gewissen Sprachformen oder an gewissen Gedankengängen anrennen lässt und anlaufen lässt und ihm sozusagen vielleicht nicht mit der flachen Hand auf die Stirn schlägt, sondern im Hinterkopf noch einen kleinen mitgibt.
Es waren mal Zeiten, wo der geschupfte Pferdl war bekannt als bedeutender Kerl. Aber jetzt wird's um ihn langsam stark. Und dann später war's wie ein Kommando. Jeder schreit sie wie Marlon und Brando. Mit der Zeit wurde es auch ziemlich fad. Und wir haben schon beinahe alles probiert, dass die Zeit vergeht. Doch wenn man erwachsener wird, ist der Pferdl und Brando für uns ein Duscher zu blöd. Bei der Arbeit zigierte der Master und die anderen verbogenen Gefraster. Deine Nerven werden langsam verdraht.
Ganz verdraht.
Doch auf die Nacht, wenn der Mensch wieder frei ist, wenn die scheißliche Arbeit vorbei ist, dann fangt's erst an.
Dann fangt's erst an.
Was machen wir dann?
Was machen wir dann? Weil dann ist uns fad. Was kann denn ich davor? sie so viel Zeit hat. Ich hab nichts zu tun. Was kann denn ich dafür, dass sie mit nichts erfreut hab? Du kriegst einen Sohn. Da gehst ins Kino und siehst ein Galopp von Indiana in Cinemascope, weil das so fad ist. Du gehst vom Kino raus und weißt nicht, was sollst machen. Dann gehst ins Café. Spürst in der Jukebox jeden Tag dieselben Sachen. Die dann das schon weh. Und mit der Zeit, du kriegst eine Idee und du zerlegst deinen Cafetier, weil das so fad ist. Dann nimmst du Rock, Rock, Rock und verrollst dir die Bongo, bah!
Bongo, bah!
Du spielst den Rock, 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 noch verrollst die Kugel von Pilla!
Von Pilla!
Dann trinkst du Rock, 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 schnuppst den Roller und hast ohne Bier. Wir sind aus der Zahn und aus der Säule erledigt ist das Resultat. Bah! Nächsten Tag steht es groß in der Zeitung und dann spürst du erst deine Bedeutung. Deine Hand ist am Pulsschlag der Stadt,
der ganzen Stadt.
Du spürst weiter die harmlosen Stickeln, doch nach zwei Dutzend Zeitungsartikeln sind wir dort, wo wir waren, es ist
hart.
Und dann wird einmal was Neues probiert, dass die Zeit vergeht. Und dann werden die Bierchen studiert, wenn man will, muss sehen, was bei Mickey's Milan alles steht. Und da kann man zum Beispiel vergleichen die diskrete Erzeugung von Lächeln, vom MG zum Strychnin-Präparat.
Präparat.
Dann probierst es einmal in der Praxis, mit Chauffeuren von einsamen Taxis. Dann wirst gehetzt. In Häfen gesetzt.
In Häfen gesetzt.
Und dann ist es hart. Was kann denn ich dafür, dass ich so viel Zeit hab? Was hab ich schon dann? Ich hab bewiesen, dass ich auch ein bisschen schnell hab. Und schaut's mich jetzt an. Ich bin für längere Zeit betschiert, aber was mich da am meisten geniert, ist, dass mein Vater ist. Ich denk ans Kino und die Fashion Indianer. Ich denk ans Café. Es ist, wollt mir die Jukebox sein, du kennt die ehrlich weiner. Das war ein Gott, ey. Jetzt bin ich eingeknallt und weiß nicht wieso. Und wenn ich sackeln pick, bin ich schon froh, dass man nicht fad ist. Was kann denn ich dafür, dass ich so viel Zeit hab? Was kann denn ich dafür, dass ich so viel Zeit hab? Was kann denn ich dafür, dass ich so viel Zeit hab?